SRF 2 Kultur.
Zur Passage begrüßt Sie Hans-Jörg Schulz. Über das Thema Migration im weiteren Sinne wollen wir in der nächsten knappen Stunde diskutieren mit Herfried Münkler, Professor für Politikwissenschaften an der Berliner Humboldt-Universität. Herr Münkler, was ist das, was wir da im Moment in Europa erleben? Ist das eine Flüchtlingsflut, eine Welle, eine Lawine oder ist es schon eine Völkerwanderung?
Na gut, also die Sprache verrät natürlich manches über die Wahrnehmung. Ich selber habe das Wort Welle oder Strom ganz gut gefunden, weil darin auch die Implikation drinsteckt, man kann es nicht aufhalten, indem man an einer begrenzten Stelle eine Mauer oder ein Wehr oder einen Damm errichtet, sondern wie das halt so ist bei einem Strom und einer Flut, sie bewegt sich drumherum. Völkerwanderung ist ein, denke ich, eher unglücklicher Begriff, trifft auch nicht zu. Die Völkerwanderung, die wir üblicherweise als solche bezeichnen, das 4. und 5. nachchristlichen Jahrhunderts, ist ein Prozess, bei dem ja es im Prinzip ein Großreich, nämlich das Imperium Romanum, gegeben hat, das die hereinkommenden Gruppierungen dann immer mal wieder angesiedelt hat und dann sind die dort auch ein paar Jahrzehnte oder auch länger geblieben. Ich selbst als Hesse würde also zu dem Stamm der Katten gehören, die da relativ lange sitzen geblieben sind, wo man sie angesiedelt hat, hat sie deswegen auch die Fußkranken der Völkerwanderung genannt. Also eine sich sehr langsam vollziehende Bewegung von Gruppierungen, während das, was wir jetzt beobachten, natürlich unter den Bedingungen von Beschleunigung stattfindet. Und die wissen auch ziemlich genau, wo sie hinwollen, nämlich nach Österreich, Deutschland oder Schweden.
Und das, wie Sie sagen, wirklich im Bild eines Stromes, wenn man das sieht, wie es so quer durch Griechenland, Mazedonien und so gegangen ist, das hat ja was Stromartiges. Nun, sind die Ursachen für diesen Flüchtlingsstrom, Hunderttausende sind es ja, sind der Krieg in Syrien oder die unmenschliche Diktatur in Eritrea zum Beispiel? Nun tobt der Krieg ja schon seit 4 Jahren und in Eritrea ist die Diktatur schon viel älter. Warum ist das alles jetzt so plötzlich gekommen?
Ja, wahrscheinlich hat das damit zu tun, dass wenn sich Gruppierungen in Bewegung setzen, dann viele, die zunächst einmal gar nicht im Ernst darüber nachgedacht hatten, dass sie jetzt auch aus den Räumen, in denen sie bis dahin waren, Flüchtlingslagern oder in dem Land, in dem es eher unangenehm ist, die sich davon gar nicht wegbewegen wollten, die dann das Gefühl haben, aber wenn wir jetzt hier bleiben, sind wir die Letzten, die hier geblieben sind. Nicht? Und so entstehen also Dynamiken, die gewissermaßen umgekehrt sich verhalten zu Verkehrsstaus, wo eigentlich ja auch es gar nicht nötig ist, dass hinterher alle Autos stehen. Aber gewissermaßen die Warnsignale der roten Lichter führen dazu, dass ein kleines Problem zu einem großen Problem wird. Wir können uns das hier vielleicht in umgekehrter Bewegungsdynamik vorstellen. Einige brechen auf, andere folgen ihnen und schließlich entsteht so etwas wie eine Sogwirkung, die jetzt gar nicht durch das potenzielle Ankunftsland, sondern durch die Dynamik der Bewegung entsteht. Das muss man jedenfalls hier unterstellen. Es kommt natürlich noch hinzu, dass sich die Lage in den Flüchtlingslagern in der Türkei, in Jordanien und im Libanon in diesem Jahr 2015 deutlich verschlechtert hat. Und dass so eine gewisse Perspektivlosigkeit auch nach 4 Jahren, nicht? Vermutlich haben die Leute nach einem Jahr noch gedacht, aber bald werden wir zurückkehren in unsere Heimatgebiete und dann es ein bisschen verwüstet, aber im Prinzip machbar vorfinden oder wir werden es wieder aufbauen. Und nach 4 Jahren, gerade wenn man Kinder hat, stellen sich viele Fragen anders.
Nun wird ja auch aus einer gewissen Verzweiflung heraus, wegen der großen Zahl von Flüchtlingen, die kommt, wird in den Aufnahmeländern zunehmend gefiltert. Also man sagt, Syrer ja, aber Afghanen nein, obwohl es ja nicht sehr frei und angenehm unter den Taliban zu leben ist. Was sagen Sie denn zu dieser Unterscheidung in Herkunftsländer?
Gut, also es gibt da die politisch und juristisch aufgelegte Sortiermaschine. Was Sie eben angesprochen haben, ist eher die politische Sortiermaschine, die sagt, Der Bürgerkrieg in Syrien ist so akut und dynamisch und es gibt im Augenblick überhaupt keine Perspektive. Und man kann den Leuten auch nicht sagen, ihr müsst euer Land wieder aufbauen, nicht? Oder ihr müsst das, was wir dort investiert haben, an Aufbauleistung schützen. Argumente, die im Falle von Afghanistan geltend gemacht werden, weswegen es ja auch diese Initiativen gibt, da zu bleiben und nicht fortzugehen. Das kann man so in Syrien nicht sagen. Also das sind politische Überlegungen. Daneben gibt es natürlich dann also auch noch die juristische Sortiermaschine, die Asylgründe akzeptiert oder nicht akzeptiert und mit dem Ergebnis, dass aus diesem Strom von Flüchtlingen, in dem jeder einen Kopf und zwei Beine und derlei mehr hat und sich bewegt, dann Figurationen werden, akzeptierte Asylbewerber, abgelehnte, aber geduldete Asylbewerber und welche, die im Prinzip auf der Abschiebeliste draufstehen. Das ist halt unsere Art, Probleme zu bearbeiten. Sie kommen als Welle, aber sie werden dann in sehr unterschiedlich eingefärbte Tropfen zerlegt.
Nun muss man in letzter Zeit leider immer wieder hören von Aggressionen, die in diesen Aufnahmestationen stattfinden. In Berlin hat es vor einiger Zeit in 3 Flüchtlingsunterkünften heftige Massenschlägereien gegeben. Da musste sogar eine Hundertschaft Polizei anrücken. Woanders passiert das auch. Wie viel potenzielle Aggression kommt denn da vor allem durch diese jungen Männer, die nach Deutschland, in die Schweiz, nach Europa kommen?
Gar keine Frage. Also der Großteil derer, die sich in diesen Flüchtlingsströmen bewegen, sind junge Männer zwischen 16 und 25 Jahren, die, um überhaupt den Weg aus der Westtürkei über das Mittelmeer, Griechenland, Mazedonien, Serbien und wie auch immer, bis, sagen wir mal, nach Passau oder Berlin es geschafft haben, diesen Weg zu machen, müssen die natürlich in höchstem Maße aufmerksam, durchsetzungsfähig sein. Sie stehen unter einer permanenten Anspannung und dann kommen sie in diese Massenunterkünfte, wo ihnen ja oftmals ein Platz vielleicht von 3-4 Quadratmetern zugewiesen ist, in der Regel nur ein Feldbett. Und werden sozusagen aus einer Phase der Beschleunigung und der Dynamik zurückgefahren auf den Stillstand. Und dass das nicht gut gehen kann, ist eigentlich klar. Das weiß man auch. Aber man ist natürlich überfordert, solche Massen von Menschen sehr schnell aus solchen Massenunterkünften herauszuholen und zu verteilen in Räume, in denen ihre Bewegungsmöglichkeiten größer sind, in denen sie auch nicht mit anderen so eng zusammengefercht sind. Und naja, junge Männer, wenn die so zusammen sind, dann konkurrieren die auch und das Testosteron und das Adrenalin spielt dann mit eine Rolle. Eigentlich muss man sagen, es ist erstaunlich, dass so wenig Schlägereien stattfinden. Und umgekehrt gilt natürlich auch, unsere Gesellschaften sind sehr aufmerksam für auch nur ein geringes Niveau von Gewalt. In meiner eigenen Schulzeit war es durchaus noch üblich, dass man auf dem Schulhof sozusagen seine Hahnenkämpfe ausgetragen hat. Und die sind natürlich durchaus im Ringen und im Boxen ausgetragen worden. Da gab es auch durchaus blutige Nasen. Das waren die späten 50er, frühen 60er Jahre in der Grundschule und auch danach noch ein bisschen. Aber das ist unsere Gesellschaft eigentlich weniger bereit zu akzeptieren. Das heißt, wir sind auch hypersensibel. Da kommt beides zusammen. Nicht? Eine aggressive Population junger Männer und eine relativ gealterte Gesellschaft, die im Prinzip in hohem Maße gewaltavers ist und die darüber dann auch Befürchtungen und Ängste und derlei mehr ausbildet. All das ist eine schwierige Situation und da muss man hoffen, dass diese Schlägereien nicht überhand nehmen, sodass sie nicht zum Anknüpfungspunkt für Argumente werden, die darauf hinauslaufen. Na, das haben wir ja schon immer gewusst, nicht? Das ist eine ganz üble Bande, die da hereingekommen ist und eigentlich müssten wir sie auf der Stelle wieder hinausexpedieren.
Aber Veränderung wird diese Fluchtbewegung ja in jedem Fall mit sich bringen. Also wenn man sich Deutschland anschaut, in diesem Jahr bis zu 1 Million Flüchtlinge, die ins Land reingekommen sind. Das hat ja auch mit Multikulti nicht mehr viel zu tun. Wie wird sich dieses Land verändern?
Also zunächst einmal wird es sich vom Ton und von der Haarfarbe her verändern. Also es wird weniger blond, hellblond sein. Es wird auch weniger grau sein, also und sagen, es wird sich verjüngen und auch die Hautfarbe wird etwas dunkler werden. Also um Lothar de Maizière, der nach der deutschen Vereinigung gesagt hat, Deutschland wird östlicher und protestantischer, kann man ja darüber streiten, ob es das wirklich geworden ist, zu variieren. Deutschland wird etwas im Ton dunkler werden. Das ist ja zunächst einmal nicht so furchtbar schlimm, nicht? Und wenn man wieder blonder werden will, dann stellt einem ja die kosmetische Industrie hinreichend Mittel zur Verfügung, um das auch hinzubekommen. Der entscheidende Punkt, glaube ich, weil Sie nach meinem Dafürhalten ganz zu Recht gesagt haben, Multikulti wird nicht funktionieren. Multikulti ist im Prinzip die Form, in der eine Stadt wie Frankfurt oder eine Stadt wie Zürich mit Fremden umgehen kann. Das sind aber natürlich Angestellte des Bankwesens, die kommen und die gehen und die verdienen so viel Geld, dass sie eigentlich überhaupt keine Probleme für den Wohlfahrtsstaat darstellen. Das Problem wird sein, sie zu Deutschen zu machen. Jedenfalls dann, wenn sie bleiben. Wenn sie bleiben wollen und wenn sie bleiben dürfen.
Ja, sollen sie bleiben oder soll man schauen, dass sie so bald wie möglich wieder zurückkehren?
Ja gut, das ist eine ambivalente Geschichte. Also man kann natürlich sagen, diese Leute, die ja nicht zu den lahmsten und tatenlosesten Elementen der syrischen Gesellschaft, um mal bei denen zu bleiben, gehören, die werden dort, wenn der Wiederaufbau beginnt, dringend benötigt. Aber wenn der Wiederaufbau erst in 3 Jahren oder in 4 Jahren oder noch später beginnt und ein Prozess der Integration zwangsläufig hier eingesetzt hat, dann werden viele von ihnen bleiben. Und wenn sie integriert sind, dann sind sie, glaube ich, auch für unsere alternden Gesellschaften durchaus hilfreich, um eine deren zentrale Verwundbarkeiten zu schließen, nämlich das Problem, wie die Demografen das schon vor langem gesagt haben, ja, man könnte die Probleme des Bevölkerungsaufbaus in Deutschland, in der Schweiz ist nicht so dramatisch, aber es gibt dieses Problem auch, lösen durch die, im deutschen Falle, Zuwanderung von 500.000 jungen Menschen im Alter von 16 bis 25 Jahren. Das war damals eine hypothetische Aussage, die ganz bewusst im Konjunktiv gehalten wurde, um zu sagen, ja, es passiert ja nicht. Jetzt ist es aber doch passiert. Es sind freilich nicht die Leute von Ausbildung und Fähigkeiten her, die unbedingt gebraucht würde, sondern man muss sie gewissermaßen zu dem machen, was man braucht. Darf also gewisser Investitionen der Gesellschaften. Wenn diese Investitionen stattgefunden haben, haben wir ein Interesse, dass sie bleiben.
Nun gab es ja in Deutschland eine recht ausgeprägte Willkommenskultur noch vor einiger Zeit. Die scheint jetzt spürbar nachzulassen. Die Popularitätswerte der Kanzlerin sinken und sinken und die rechtsnationale AfD steigt und steigt. In der Schweiz haben wir bei den jüngsten Wahlen das auch erlebt, dass die rechtsgerichtete SVP stark von diesem Thema profitieren konnte. Wird Deutschland, wird vielleicht Europa dadurch, durch diese ganze Flüchtlingsfrage, nach rechts rücken? Vielleicht so weit, dass eines Tages Marine Le Pen französische Präsidentin werden kann?
Gut, also das Wahlverhalten der Franzosen und Marine Le Pen als Präsidentin der Republik, das ist etwas, was außerhalb des deutschen Wahlverhaltens liegt. Aber das ist in der Tat ein großes Problem Europas, denn sobald das der Fall ist, ist die EU an einem Punkt angelangt, wo sie vermutlich nicht mehr zu retten sein wird. Und das wird für ganz Europa und auch die der EU nicht angehörende Schweiz schlimme Folgen haben. Das ist vielleicht der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Ja, natürlich. Aber diese Willkommenskultur, die da kurz mal aufgeflackert ist, es war eigentlich eine innerdeutsche Auseinandersetzung um die relevante Symbolik, nicht? Also sozusagen Welcome Refugees in München war eine Antwort auf eine Symbolik, die zuvor andere, sagen wir mal in Sachsen, mit dem Anzünden von Flüchtlingsunterkünften, vielleicht auch noch nicht belegten Flüchtlingsunterkünften, aber jedenfalls als eine Demonstration der Unwillkommenheit der Flüchtlinge in Gang gesetzt haben. Und darauf haben die Leute, die also diese Willkommenszeichen zunächst einmal demonstriert haben, geantwortet. Also eine Auseinandersetzung innerhalb eigentlich der deutschen Gesellschaft, bei der die ankommenden Flüchtlinge gewissermaßen der Adressat von Nachrichten gewesen sind. Und nun stellt sich aber natürlich heraus, es ist kein einmaliger Vorgang, sondern ein ständiger Strom. Und es ist auch klar, dass es da einen Punkt gibt, wo die deutsche Gesellschaft an die Grenzen ihrer Belastbarkeit, kurzum, die Grenzen ihrer Kasernen, die sie noch zur Verfügung haben, oder der Turnhallen oder irgendwelcher leeren Flugzeughangars oder derlei mehr kommen wird. Das ist eine statistische Größe. Und das kippt dann so, nicht? In der Frage, Frau Merkel hat sich hier sehr weit positioniert, indem sie gesagt hat, ja, wir schaffen das, wir schaffen das. Sie hat nach meinem Dafürhalten zu wenig gesagt, wie wir das schaffen. Sie hat auch die Gesellschaft nicht mitgenommen in dem Sinne, dass sie Leute, die potenzielle Träger der Angst sind, eingebunden hätte in Projekte, wo man Angst wegarbeitet. Also ich stelle mir das so vor, dass Leute, die pensioniert oder verrentet sind, gibt es ja jede Menge, die aber noch was drauf haben, dass man die hätte auffordern können, Organisationsmodelle für sie zur Verfügung stellen können, dass sie diesen jungen Männern, die da jetzt in den Lägern herumhängen und nicht wissen, was sie tun sollen, zeigen, wie man mit Holz umgeht, wie man mit Blechen umgeht und derlei mehr. Das ist noch keine Lehrlingsausbildung, das ist noch nicht der Weg zum Gesellen und Facharbeiter und was auch immer. Aber es wäre der Anfang dieses Weges und da hätten beide was davon. Die jungen Männer in den Lägern, die da nicht darüber nachdenken müssen, wie sie ihren Nachbarn verprügeln könnten, sinnvollerweise, sondern die hier erste Fähigkeiten entwickeln. Zweitens natürlich die Männer und Frauen, die plötzlich einen Sinn, eine Struktur in ihrem Leben haben und nicht verzweifelt immer die Häkeldecke unterm Fernseher angucken müssen. Und vermutlich natürlich auch die deutsche Gesellschaft, insofern sie nicht nur sagt, ihr seid willkommen und wir wollen mit euch was anfangen, sondern indem sie gleich und auf der Stelle in den Prozess, wir machen aus euch Deutsche, ja, also im Sinne von Mitbürger. Das wäre natürlich keine Bio-Deutschen sein, in dem Sinne, wie die Bio-Deutschen sich als Bio-Deutsche verstehen, sondern sie werden Deutsche sein in dem Sinne, dass sie erstens überzeugt sein müssen, dass man sich durch eigene Arbeit sinnvollerweise erhält und ernährt und für sich aufkommt und dass der Sozialstaat nur in Ausnahmefällen dafür da ist, hier einzuspringen, dass sie zweitens die Werte unserer Gesellschaft akzeptieren und dazu gehört auch, dass Religion Privatsache ist und drittens, dass für einen erwachsenen Menschen er allein über seinen Lebensentwurf und seine Partnerwahl entscheidet.
Das ist aber eine ganze Menge. Das heißt, die Leute, die von außen kommen, müssen sich an die Rahmenordnung des Landes halten, in das sie geflohen sind.
Herr Schulz, wenn Sie sagen Rahmenordnung, würde ich das sofort unterstreichen. Nun ist es aber natürlich bei Lichte besehen auch für manchen Deutschen, der schon ewig hier ist und der als Deutscher hier auf die Welt gekommen ist, durchaus nicht ganz selbstverständlich, diesen drei Punkten, die ich genannt habe, zu genügen. Das heißt, in dem Maße, in dem wir das von den Fremden abverlangen, müssen wir auch ein bisschen strenger und aufmerksamer sein gegenüber den eigenen. Und so manche wissen das auch und spüren das, wie sich hier das Anforderungsprofil einer Gesellschaft verändert und sind dann dagegen, dass die Fremden kommen, weil sie dann unter erhöhten Anpassungszwang und Leistungszwang gestellt werden. Und natürlich ist es auch so, dass es dann eine Konkurrenz gibt um Arbeitsplätze, aber natürlich auch um billigen Wohnraum und um andere Vergünstigungen. Und die betrifft natürlich die unteren 30% oder auch nur 20% einer Gesellschaft, weswegen sich aus diesen Kreisen natürlich der vor allen Dingen handgreifliche Widerstand gegen die Flüchtlinge oder gegen die Migranten speist. Das muss man sehen, da muss die Politik darauf reagieren. Und wie gesagt, ich bin nicht der Auffassung, dass man das nur mit repressiven Mitteln machen kann, sondern man muss diese Ängste, die da sind, ernst nehmen, aber nicht in dem Sinne ernst nehmen, dass man ihnen nachgibt, sondern dass man sagt, okay, dann arbeitet mit diesen Leuten, dann zeigt ihnen, wie sie zu hilfreichen Mitgliedern dieser Gesellschaft werden können. Und wenn sie das hinbekommen, sind sie auch tatsächlich hilfreiche Mitglieder. Denn eine schrumpfende Bevölkerung heißt sinkende Immobilienpreise, heißt damit Entwertung der Alterssicherung, hat zur Folge, dass mehr in die Rentenkassen eingezahlt werden muss, aber weniger ihnen entnommen werden kann. Und wenn all das vermieden werden kann durch entsprechende Formen von Zuwanderung, dann rettet das in vieler Hinsicht auch den Sozialstaat. Es belastet ihn kurzfristig, aber wenn Integration gelingt, dann schafft es ein Problem zur Seite, das auftauchen könnte. Das ist zugegebenermaßen ein Problem vor allen Dingen der deutschen Gesellschaft. Das ist vermutlich weniger ein Problem der schweizerischen Gesellschaft. Es ist kein Problem aktuell der französischen Gesellschaft. Es ist aber darum kein Problem der französischen Gesellschaft, weil die diese Reproduktionsmaschine in den Banlieues ja schon die ganze Zeit am Laufen haben.
In der Passage diskutieren wir heute mit dem Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler über den Themenkomplex Migration und Flucht. Herr Münkler, Ihr neuestes Buch heißt Kriegssplitter, die Evolution der Gewalt im 20. und 21. Jahrhundert. Die Menschen fliehen vor dem Krieg nach Europa. Bringen Sie auch einen Teil des Krieges mit?
Ja, also ich glaube ja nicht, dass die Menschen den Krieg mitbringen. Sie bringen vielleicht die eine oder andere Traumatisierung aus dem Krieg mit. Aber diejenigen, die als Terroristen oder als Selbstmordattentäter oder was auch immer tätig werden, die können sich möglicherweise natürlich unter die Flüchtlinge gemischt haben. Also ausdrücklich, sie sind kein Bestandteil des Flüchtlingsstroms, sondern sie nutzen ihn aus als eine Form der Camouflage oder des sich Verbergens. Sie könnten aber vermutlich auch jederzeit ohne dies hereinkommen. Das Problem ist, dieser Krieg ist uns alträumlich so nah, dass wir uns nicht völlig gegen ihn abschotten können, dass wir nicht die Möglichkeit haben, wie die Spaziergänger in Goethes Faust, Osterspaziergang, nicht, in der berühmten Wendung, wenn fern hinter der Türkei die Waffen aufeinander schlagen, dann ist das halt aus ihrer Sicht nicht ihr Problem und sie stoßen mit einem Gläschen Wein an. Das ist weit weg. Das ist für uns nicht mehr weit weg. Und der Krieg kommt zu uns in Gestalt dieser Flüchtlinge. Er war schon vorher bei uns in Gestalt der Leute, die aus unseren westeuropäischen Gesellschaften in die Kriegsgebiete gegangen sind, um dort als Dschihadisten mitzukämpfen und möglicherweise als traumatisierte Figuren von dort zurückzukommen. All das hat mit diesem Krieg zu tun. Wir können uns also nicht mehr isolieren, Inseln der Seligen in einer Welt, mit der wir nichts zu tun haben, sondern wir sind deren Bestandteil.
Die Globalisierung kannten wir bisher als die Verbreitung von Handel und Finanzen mit offenen Grenzen. Folgt jetzt auch sowas wie eine Globalisierung von Krieg und Elend?
Kann man vielleicht sagen, nicht? Also ich habe das so zu beschreiben versucht, dass wir Europäer in den letzten Jahrzehnten unseren Wohlstand vermehrt haben, indem wir uns in das Regime der Ströme von Kapital, Informationen, Gütern, Waren, Dienstleistungen, Rohstoffen, auch Menschen eingeklinkt haben. Wir haben ja selber als Touristen uns in alle Welt hineinbegeben. dass wir gleichzeitig aber die Verteilung dieses Wohlstandes an Grenzen orientiert haben. Also nicht an Strömen, sondern an Grenzen. Und dieses Arrangement von Grenzziehung und Strom, von Nationalstaatlichkeit und einer globalisierten Ökonomie oder einem Freihandelsregime oder wie auch immer man das nennen wird, dieses Arrangement zu unseren Gunsten bricht zurzeit auf. Ich selber habe vor einiger Zeit mir das zu erklären versucht mit der Analogie zum Stadt-Land-Verhältnis, eigentlich über die längste Zeit der Geschichte, seitdem es Städte gibt. Städte können sich nicht selbst reproduzieren. Sie haben eine notorisch negative demografische Bilanz. Hat vielerlei Gründe. Lange Zeit war einer der Hauptgründe die schlechten sanitären Verhältnisse in den Städten, mit dem Ergebnis, dass dort eine höhere Sterblichkeit war. Aber auch in den Städten ist es sehr viel teurer, Kinder aufzuziehen. Nicht? Auf dem Land ist es einfach, da sind Kinder auch Arbeitskräfte. In der Stadt ist das mit den Arbeitskräften alles schwierig. Und in dem Sinne könnte man jetzt sagen, der globale Süden als das globale Dorf schickt im Prinzip seine demografischen Potenziale, die er nicht brauchen kann, die er nicht verwerten kann, die er nicht einbinden kann, in die globale Stadt, also den Norden. Und der Norden ist dadurch herausgefordert, aber andererseits, wenn man sie weiterdenkt, ist das die Voraussetzung dafür, dass die Stadt die Stadt bleibt und bleiben kann. Und in dem Sinne würde ich Ihnen schon zustimmen, hat Globalisierung jetzt einen nächsten Schritt getan.
Die Fluchtursache ist ja der Krieg im Wesentlichen. Nun haben wir seit 14 Jahren, also seit 9/11, haben wir eine neue Form, einen neu zu definierenden Krieg. Und wie es aussieht, ist dieser neue Krieg ja so eine Art Dauerzustand geworden. Mhm. Wenn der Krieg Dauerzustand wird, das heißt, Flucht wird auch zum Dauerzustand?
Davon kann man ausgehen, ja. Also ich habe diesen neuen Typus des Krieges ja seit einiger Zeit im Auge, also sowohl in diesem älteren Buch über die neuen Kriege von 2002 bis hin zu den von Ihnen schon angesprochenen Kriegssplittern. Ein Zustand von Krieg, der ganz anders ist als das, was wir klassisch damit beschrieben haben. Das ist eine Duellsituation zwischen Zweien, die sich als gleich anerkennen. Haben wir es hier mit einer Form zu tun, in der Krieg im Prinzip eine verstärkte Polizeiaktion ist. Wenn wir dorthin gehen und wenn die dort untereinander kämpfen, begreifen wir es im Prinzip als das Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Gruppierungen von Schurken. Und wenn wir das transformieren, Beschreibung des Kriegsgeschehens in diese Dimension des polizeilichen, der Kriminalität, des Eingreifens, der Guten, dann ist eigentlich auch klar, das ist ein Dauerzustand, denn wir werden ja auch nicht denken können, nein, das Problem der Kriminalität verschwindet demnächst und dann gibt es keine Polizei mehr oder wir brauchen die Polizei eigentlich nicht mehr einzusetzen. Vielleicht gibt es sie noch, aber man muss sie nicht mehr einsetzen. Nein, das wird eher ein Begleiter sein, dieser Krieg, und dementsprechend werden auch in unterschiedlicher Weise, es kommt immer darauf an, wo diese Kriege stattfinden, Flüchtlingsströme entstehen. Und es wird die große Herausforderung der Europäer sein, ihre Peripherie so zu stabilisieren, dass nicht noch einmal solche Flüchtlingsströme entstehen. Und das heißt, wir müssen ein sehr wachsames Auge auf den Raum südlich der Sahara, also Sahelzone von Mali über Nigeria bis hin zu Somalia und gegebenenfalls auch Eritrea, das ist aber zugegebenermaßen ein anderes Problem, haben und dafür sorgen, dass dort diese Gesellschaften nicht zerstört werden und sich in Richtung Europa in Bewegung setzen. Das können wir jetzt vielleicht noch hinbekommen, aber wenn wir es so laufen lassen, wie wir Syrien haben laufen lassen, dann wird es zu spät sein. Und das ist eine der Herausforderungen unserer Zeit, über die man sich sehr viele Gedanken machen muss. Insofern zielt Ihre Frage nach den Flüchtlingsbewegungen als einem Dauerzustand schon auf den Kern des Problems. Wir sind in gewisser Hinsicht auf Zuwanderung angewiesen, aber natürlich wollen wir diese Zuwanderung gerne steuern. Wir wollen die Hand am Rad haben und auf- und zudrehen können. Und wenn sie kataklysmisch zu uns kommt, dann sind wir in der Regel überfordert, fühlen uns zumindest überfordert.
Sie schreiben, Herr Mügler, in Ihrem Buch, Frieden, wie wir ihn in Europa noch haben, sei ein prekärer Zustand. Wie meinen Sie das?
Ja, prekär in dem Sinne, dass das, was wir beobachten, schon in der weichen Südostflanke Europas, aber auch in diesem großen postimperialen Raum vom Balkan bis zum Kaukasus oder Kaspischen Meer und natürlich im Nahen Osten, dass es dort keine stabilen Friedensordnungen gibt, dass Staaten zerfallen, dass sich kein nationales Zusammengehörigkeitsbewusstsein ausgebildet hat. Es wird vermutlich nie mehr einen Irak geben, sondern es wird sich auflösen, so nach dem osmanischen Modell der Provinz Mosul, der Provinz Bagdad und der Provinz Basra. Und ja, also sozusagen Ordnungen kollabieren sie. Es kommt nicht zu einem Clash of Civilizations oder of States, um Samuel Huntingtons Formel aufzunehmen, sondern eher zu einer Implosion, zu einem Zerfall. Und der Staat ist nun mal der Garant des Friedens nach innen und nach außen. Das ist zugleich natürlich auch derjenige, der Kriege richtig heftig geführt hat. Es ist insofern eine andere Form von Krieg, der wir hier begegnen, wenn nicht Staaten gegen Staaten kämpfen, sondern Gruppen gegen Gruppen, Gruppen gegen Staaten und derlei mehr. Aber das wird vermutlich zu einem Dauerzustand werden, denn wenn ich vorhin gesagt habe, wir müssen unsere Peripherien stabilisieren, ist doch klar, wir Europäer werden nicht in der Lage sein, diese Peripherien so zu transformieren, dass es eine stabile Staatlichkeit, eine prosperierende Ökonomie und alles, was wir uns selber für uns vorstellen, sein wird, sondern das werden alles notdürftige, mit vielen Pflastern zugeklebte, hochgradig verwundete Räume werden.
Ein deutscher Kabarettist hat mal gesagt, die Flüchtlinge kommen zu uns wegen uns. Und in der Tat schicken ja Europa und die USA nach wie vor jede Menge Waffen in den Nahen Osten. Saudi-Arabien und sein Wahhabismus gelten als die wichtigsten Verbündeten des Westens. Also wie viel Mitschuld trägt denn unsere eigene Politik an dieser ewigen Flucht?
Also zahlenmäßig oder prozentual ist das schwer zu beziffern, aber es ist keine Frage, dass wir manchmal sozusagen, weil im besten Wollen etwas schlecht gelaufen ist, teilweise aber auch aus egoistischen Gründen einen Anteil von Schuld daran haben, aber sicherlich nicht die Alleinschuld. Also diese bekannte Geschichte, der Nahe Osten, war alles gut und wunderbar, nur als die Amerikaner dort eingegriffen haben und Saddam Hussein gestürzt haben, von da an lief alles schief. Das ist eine falsche Erzählung. Das Problem des Nahen Ostens ist sicherlich, dass davor ja, die Transformation eines Raumes, der Bestandteil des Osmanischen Reiches war, in so etwas wie Territorialstaaten durch Briten und Franzosen nicht gut gelungen ist. Vielleicht auch nicht gut gemacht worden ist. Aber das löst das Problem natürlich nicht, indem man sagt, die Franzosen und die Engländer waren schuld, sondern die nun zusammenlebenden Menschen, sei das unter einem Haschimitenkönig, wie das in Jordanien der Fall ist, oder der Familie Saud, haben dann auf ihre eigenen Ressourcen zurückgegriffen, Wahhabismus etwa, oder haben Modernisierungsregime errichtet auf der Grundlage des Nationalismus, ein bisschen Sozialismus eingemischt, wie das für Nassers Ägypten und andere Regime gegolten hat, im Übrigen auch für das syrische Assad-Regime, jedenfalls unter dem Vater Assad. Und da sind sie nicht mit weit gekommen, aus einer Fülle von Gründen. Und das ist dann der Punkt, wo gewissermaßen die Amerikaner immer wieder sehr besorgt hingeguckt haben und haben festgestellt, die arabische Welt ist eine blockierte Welt. Und wenn sie das noch lange Zeit sein wird, wird sie in die Luft fliegen. Das war die Sorge. Da hatten sie geglaubt, sie seien in der Lage, im Irak so etwas wie ein Prosperitätsregime zu errichten, das als Vorbild für die gesamte Region dienen könne. Na, das ging daneben. Aber nun muss man auch sagen, die zweite Hoffnung, nämlich der arabische Frühling, die ging auch daneben. Er hat zu Bürgerkrieg in Syrien und Libyen geführt. Tunesien steht auf ausgesprochen wackeligen Beinen. Da greift der IS immer wieder die Tourismusindustrie als die im Prinzip wichtigste Einnahmequelle dieses Landes an.
Ägypten wird zur Militärdiktatur.
Ägypten ist zur Militärdiktatur geworden. Also wenn man sich den Nahen Osten anguckt, dann sieht man im Prinzip ein Trümmerfeld gescheiterter Hoffnungen, an denen der Westen ein bisschen Anteil hat, die alte Sowjetunion und das heutige Russland auch. Aber natürlich ist letzten Endes das auch die Geschichte der Menschen dieses Raumes und ihrer politischen und gesellschaftlichen Eliten. Und die darf man nicht aus der Verantwortung entlassen, indem man sagt, na, an allem sind die Amerikaner schuld.
Herfried Münkler ist zu Gast in der heutigen Passage. Herr Münkler, wir haben jetzt über die aktuelle Flüchtlingssituation und über die neue Form der Kriegsführung als Fluchtursache gesprochen. In einem dritten Teil des Gesprächs würde ich mich gerne auf die Geschichte menschlicher Wanderungen noch konzentrieren. Wann fing es denn überhaupt an, dass die Menschen migriert sind? War das schon immer so?
Ja, eigentlich kann man sagen, es war schon immer so, nicht? Also die Wiege der Menschheit ist irgendwo in Zentralafrika. Dort, wo wir, um es etwas zugespitzt zu sagen, von den Bäumen heruntergekommen sind und haben angefangen, den aufrechten Gang zu üben. Und was sich daran anschließt, ist eine unendlich lange Besiedlungsgeschichte. Zunächst einmal des afrikanischen Kontinents und dann des angrenzenden Raumes und schließlich auch immer weiter nach Europa und dem Überschreiten der Alpen, was auch nicht so ganz leicht gewesen sein dürfte, damals jedenfalls. Damit auch dann der Herausbildung verschiedener Kulturen, verschiedener Typen von Menschen, die man früher mit dem Begriff der Rasse belegt hätte. Für unterschiedliche Hautfarben. All das ist eigentlich, kann man sagen, ist die Geschichte der Migration eine Geschichte der Menschwerdung des Menschen oder der Menschwerdung ja, der Hominiden, die zunächst einmal aus diesen Räumen gekommen sind.
Also wir sind durch Migration geworden, was wir heute sind?
Gar keine Frage. Und eingeschlossen natürlich dann auch wieder den Austausch der verschiedenen Gruppierungen, die im Prozess der Migration entstanden sind, die sich dann hierhin bewegt haben und dorthin bewegt haben. Interessantes Beispiel ist ja die Besiedlung des amerikanischen Kontinents über die Beringstraße von Leuten, die also aus Sibirien gekommen sind und dann dort oben den Weg hinüber nach Alaska gefunden haben und von Alaska bis runter nach Feuerland diesen Kontinent besiedelt haben, vor 15.000 bis 20.000 Jahren, also noch gar nicht so lange her. Da sind wir auch in der Lage, das etwas genauer zu beschreiben und zu erforschen. Und dann kam es immer wieder durch Klimaschwankungen, Eiszeiten und anderes mehr zu groß angelegten Bewegungen von Völkerschaften. Also Krieg und klimatische Veränderungen haben auch als der gesamte Kontinent besiedelt war, qua Migration, immer wieder dazu geführt, dass neue Migrationswellen aufgetreten sind und es gibt keinen Grund zu der Erwartung, es könne hier sozusagen ein endgültiger Zustand homöostatischer Art eintreten.
Wann hat es denn nachgelassen mit dieser Wanderungsbewegung? Also wann sind wir gewissermaßen sesshaft geworden?
Ja, eine der Etappen dabei ist sicherlich das, was man die neolithische Revolution nennt, also der Übergang zu Ackerbau und Viehzucht, nicht? Solange die Menschen Wildbäuder waren und den durchziehenden Herden gefolgt sind, weil sie etwas zugespitzt gesagt keine Kühlschränke hatten, sondern eigentlich immer darauf angewiesen waren, relativ frisches Fleisch, wenn sie denn Fleisch essen wollten, zu bekommen oder sich zu ernähren gemäß Frühjahr, Sommer und Herbst und Winter. Das ändert sich mit dem Übergang zu Ackerbau und Viehzucht vor vielleicht 10.000, 12.000 Jahren, vor allen Dingen im fruchtbaren Halbmond, also in dem Gebiet, in dem heute diese Zerfallsprozesse und Bürgerkriegskämpfe stattfinden. Und das hat sich von dort aus dann so langsam ausgebreitet. Das führt zu einer, sagen zum Sesshaftwerden von Menschen, aber diese Sesshaftigkeit wird natürlich immer wieder durchbrochen davon, dass in bestimmten Gebieten es zu demografischen Überschüssen kommt. Und noch im 19. Jahrhundert ist Europa ein Produzent von Menschen, die es nicht ernähren kann, aus den deutschen Mittelgebirgen, aber sicher auch aus der Schweiz, nicht? Und später dann aus Osteuropa. Und die haben dann die neue Welt, also Südamerika, aber vor allen Dingen Nordamerika, in die sie auswandern. Und heute ist Europa halt eher ein Kontinent, der an einem demografischen Defizit laboriert und insofern ein Aufnahmeland. Also man kann beschreiben Situationen von sehr umfassenden, weitreichenden Wanderungen, allerdings in Zeiträumen, die unendlich gedehnt sind, und von sehr dynamischen Wanderungsbewegungen, etwa über den Atlantik in Schiffen.
Zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert sind auch aus der Schweiz wesentlich mehr Leute ausgewandert, als eingewandert sind.
Klar.
Also das hat uns alle damals betroffen. Wir vergessen das wahrscheinlich ein bisschen schnell immer, wenn wir heute klagen über die Zuwanderung. Wie ist denn das nach dem Ersten Weltkrieg? Hat man ja versucht, Migration zum Beispiel einzudämmen durch Dinge wie Reisepässe und so. Mhm. Ist das damals gelungen?
Naja, vermutlich in Grenzen, nicht? Also es ist nicht so, dass Migration aufgehört hatte, und die USA hatten ja durchaus auch nach wie vor ein Interesse an bestimmten Zuwanderern, an anderen nicht. Haben dann auch so eine Idee entwickelt, sie sollten nicht so viele Leute aus Osteuropa aufnehmen. Also sie haben versucht zu steuern. Und dabei hatten sie, so wie auch Australien oder Neuseeland, natürlich den Vorzug, dass man nicht mit dem Paddelboot von Europa aus dahin fahren kann oder im Schlauchboot, sondern dass man eigentlich eine Schiffspassage buchen muss. Und um sie buchen zu können, braucht man Papiere, sodass also gewissermaßen die Geografie, also die weite Entfernung Amerikas von Europa und der Umstand, dass man da nicht ohne Großtechnologie, sprich hochseefähige Schiffe, hinkommt, haben dazu geführt, dass das Regime der Reisepässe, der Visa gegriffen hat. Das hat natürlich nichts daran geändert, dass es nach wie vor Migration gab. Einige sind in die neue Welt gegangen, andere sind nur innerhalb Europas, haben sich bewegt. Also die Bildung etwa von sehr großen russischen Exilgemeinden haben etwas mit der bolschewistischen Revolution in Russland zu tun, und gab damals schon sozusagen Hunderttausende von Russen, die in Berlin gewohnt haben, aber noch mehr in Frankreich. Also das Regime der Reisepässe ist der Versuch einer Regulierung, aber der Erfolg der Regulierung hängt von im Prinzip geografischen Konstellationen ab.
Dann kam der Zweite Weltkrieg natürlich mit diesen enormen Fluchtbewegungen, die er zunächst auslöste, und nach dem Krieg dann Fluchtbewegungen auch zurück. Unter den Flüchtenden damals waren auch viele prominente Intellektuelle, von Einstein bis Heinrich Mann. Die wurden auch nicht überall unbedingt mit offenen Armen erstmal empfangen. Aber was einen, wenn man da in die Geschichte zurückschaut, immer wieder ja auch fast verzweifelt macht, ist, wie wir uns gegenüber vor den Nazis Flüchtenden auch verhalten haben, also zum Beispiel die Abschottungspolitik der Schweiz auch gegenüber Juden, die ja nun wirklich in Lebensgefahr war. Müssen wir nicht heute, wenn wir unsere Grenzen dicht machen wollen, viel mehr an unsere eigene schuldhafte Vergangenheit denken?
Das ist sicher einer der Punkte, der dabei eine Rolle zu spielen hat. Wobei vermutlich auch gerade im Umgang mit jüdischen Flüchtlingen eine Rolle gespielt hat, ob das Leute waren, die im Prinzip gut assimiliert waren, die einen orthodoxen Glauben nicht gefolgt sind, die erkennbar Westeuropäer in ihrem Verhalten waren auf der einen Seite, und auf der anderen Seite diejenigen, die sich als Juden sichtbar gemacht haben, nicht? Also mit den Locken und dem Hut und also den Leuten aus Osteuropa. Insofern bin ich immer ein bisschen zurückhaltend gegenüber dem Sammelbegriff Juden im Umgang mit dem jüdischen Exodus, erst aus Deutschland wegen der narzisstischen Rassenpolitik und dann aber natürlich im Gefolge des Krieges und den deutschen Eroberungen aus ganz Europa, wobei wir ja auch durchaus noch erwähnen dürften, dass auch Stalin und die Gruppierung um ihn herum starke antisemitische Anwandlungen hatten, dass dabei schon eine Selektiermaschine, wie ich das vorhin genannt habe, in Gang kam, also Deutsche, Westeuropäer mit entsprechend mobilem Vermögen, das sie vielleicht transferieren konnten, hatten eine bessere Chance, aufgenommen zu werden und damit zu überleben als die armen osteuropäischen Juden, die als solche sichtbar waren, die gleichsam die Stigmata der Fremdheit an sich getragen haben und gegen die sich diese Gesellschaften dann zur Wehr gesetzt haben und gesagt haben, die wollen wir aber nicht, weil die zerstören unsere Strukturen.
In der Zeit des Eisernen Vorhanges war es ja so, dass relativ wenig Migration stattfand. Das war klar getrennt damals. Stammt aus dieser Zeit die Illusion, dass wir Migration steuern können?
Das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen. Also man kann ja sagen, dass der Eiserne Vorhang oder die Trennung von Mittelosteuropa, von Westeuropa dazu geführt hat, dass bei uns in Westeuropa die Vorstellung aufkommen konnte, alles wunderbar und es gibt keine Migration mehr. Und wir haben überhaupt nicht wahrgenommen, dass die Beendigung von Migrationsströmen im Prinzip das Sowjetregime auf eigene Kosten, wenn Sie so wollen, vorgenommen hat. Wir Europäer hatten ja nicht so furchtbar viel mit zu tun, also wir Westeuropäer jedenfalls. Und das hat eine Reihe von Vorstellungen hervorgebracht hinsichtlich des Endes der Geschichte, nicht? Und wir sind ganz gut mit uns allein aufgehoben und brauchen das alles nicht. Gleichzeitig gab es natürlich eine Zuwanderung dann von Südeuropa, nicht? Also das gilt ja wohl in ähnlicher Weise für die Schweiz, dass dort, wo intensiv entweder Industriearbeit oder Dienstleistungen nachgefragt worden sind, man erst auf Italiener und Spanier, jeweils aus den südlichen Regionen zurückgegriffen hat, dann auf Leute aus dem Balkan und schließlich bis in die Türkei, um ja unseren Wohlstand aufrecht zu erhalten. Und das war eine andere Form der organisierten Migration. Eigentlich war klassisch in Europa eher eine Ost-West-Bewegung als eine Süd-Nord-Bewegung. Süd-Nord-Bewegung hat aber dann sozusagen notgedrungenermaßen stattgefunden. Und wir hatten die Vorstellung, wir können das steuern. Na, das ist falsch gewesen.
Also Flüchtlinge, haben wir vorhin schon mal gesagt, sind wirklich wahrscheinlich so alt, oder die Flucht, die Migration ist so alt wie die Menschheit selber. Fremde, die zu uns kommen, lösen immer Ängste aus. Das scheint auch in uns zu stecken. Auch diese Angst ist wahrscheinlich so alt wie das Fremde selbst. Haben Sie einen Ratschlag, wie man mit diesen Ängsten umgehen soll?
Also zunächst einmal würde ich sagen, Fremde bringen Furcht und Faszination hervor, nicht? Also das Fremde wird in gebändigter Form auch gerne ausgestellt. Der Zirkus und der Zoo, was fremde wilde Tiere anbetrifft, aber auch natürlich ethnografische Sammlungen oder wandernde Völkerschaften, nicht? Zigeuner, klar, jede Menge Angst, weil irgendwie die mehr sie stehlen. Aber andererseits doch auch sind es Überbringer von Neuigkeiten, eine andere Weise zu leben. Und damit verbunden, sagen, der Reiz des Fremden, den soll man nicht unterschätzen. Und innerhalb einer jeden Gesellschaft findet so etwas wie ein Kampf, ein gesellschaftlich-kultureller Kampf statt, um die Frage, überwiegt der Reiz oder überwiegt die Angst? Und dass bei uns in diesem Maße die Angst überwiegt, hat auch damit zu tun, dass wir eine gealterte Gesellschaft sind, die in einem paradoxen Verhältnis zu den jungen Zuwanderern stehen. Wir bedürfen ihrer im Prinzip, aber wir fühlen uns ihrer nicht immer gewachsen. Und mein Rat, die Angst abzubauen, läuft darauf hinaus, dass man sich aus der kontemplativen Betrachterrolle herausbewegt, in eine aktive Rolle des Umgangs mit ihnen, also sozusagen Entfremdung dadurch, dass man mit ihnen etwas zu tun hat, dass man ihnen vielleicht Deutschkurse gibt oder dass man mit ihnen arbeitet, wie auch immer. Jedenfalls der soziale Kontakt, die Fülle der Kontaktflächen machen das Problem kleiner, machen das Problem bearbeitbar. Angst redet man nicht weg, Angst muss weggearbeitet werden.
Angst muss weggearbeitet werden, auch das Problem Migration und Flucht können wir nicht wegreden, sondern das ist ein Problem, das anhalten wird. Wir haben jetzt auf der Pariser Klimakonferenz noch viel von den sogenannten Klimaflüchtlingen gehört, die in den nächsten Jahren noch zusätzlich auf uns zukommen können. Wie machen wir das Beste draus?
Wir machen das Beste daraus, indem wir auf der einen Seite versuchen, soweit wir das können, die Ursachen für Flucht und Migration zu reduzieren. Weil natürlich das ja nicht nur unser Problem ist, sondern auch ein Problem der abgebenden Gesellschaften, aus denen im Prinzip die dynamischsten und tüchtigsten Leute verschwinden. Die lassen dann sozusagen ausgemerkelte Gesellschaftsstrukturen oftmals zurück. Das kann man, glaube ich, im Falle von Eritrea so ganz gut sagen. Das ist also das eine. Das andere ist, diejenigen, die zu uns gekommen sind und die wir nicht zurückschicken können oder nicht zurückschicken wollen, die müssen wir integrieren. Und darüber haben wir uns in der Vergangenheit vermutlich zu wenig Gedanken gemacht. Wir können sie integrieren über den Arbeitsmarkt. Das ist natürlich ganz wichtig, das ist vielleicht das Wichtigste. Wir müssen sie ebenso integrieren über die Zivilgesellschaft, die vom Sport bis zu Nachbarschaftsinitiativen reicht. Aber wir werden auch nicht drum herum kommen, sie letzten Endes in unsere Wertesysteme zu integrieren, denn die Entwicklung von Parallelgesellschaften, die nicht nur nichts miteinander zu tun haben, sondern die auch sehr unterschiedliche Wertsysteme haben, läuft letzten Endes auf eine Schwächung unserer eigenen Gesellschaft heraus, insofern es in ihr so etwas wie eines gemeinsamen Vertrauens bedarf, um im demokratischen Sinne handlungsfähig zu sein. Und wenn es dieses gemeinsame Vertrauen nicht gibt, sondern so etwas wie das organisierte Misstrauen von ethnischen und religiösen Gruppierungen innerhalb der Gesellschaft, dann zerstört das im Prinzip alles. Also diese Integration, die müssen wir hinbekommen. Das ist eine Zumutung an beide Seiten, an die Alteingesessenen und an die Neuankömmlinge aufeinander zuzugehen. Das passiert alles nicht von selber, sondern das muss man organisieren. Integration ist auch keine Maßnahme, sondern ein Prozess. Vielleicht steht eine Maßnahme, nämlich die Erteilung eines europäischen Passes oder eines Schweizer Passes, am Schluss dessen. Aber davor ist ein langer Prozess, bei dem Einzelne immer wieder scheitern können und scheitern werden, das ist gar keine Frage. Der aber als Prozess nicht scheitern darf, weil das eine Katastrophe ist.
Herzlichen Dank für dieses Passagegespräch, Professor Herfried Münkler. Ihr neues Buch Kriegssplitter, die Evolution der Gewalt im 20. und 21. Jahrhundert ist im Rowohlt Verlag erschienen. Am Mikrofon verabschiedet sich Hans-Jörg Schulz.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.